Hallo und herzlich willkommen. Weißt du, warum die geklatscht haben? Aus Begeisterung, dass du eingeschaltet hast zu unserer Sendung. Amen. Wir freuen uns nämlich drüber. Amen. Gut. Ihr seht hinter mir ein Bild und dieses Bild ist offensichtlich ein Elefant. Und wo befindet sich dieser Elefant? Im Porzellanladen. Ihr habt sofort erkannt, ein Elefant im Porzellanladen, ganz genau. Und ich frage euch, geht's gut oder denkt ihr, dass es gut gehen wird, dieser Elefant im Porzellanladen, oder ist es schwierig? Wer sagt, es geht gut? Okay, eine Person, wer sagt, es ist schwierig? Mehr, gut. Okay, ich habe schon gedacht, ja, weil sonst hätte ich mir die Botschaft ersparen können. Meine Botschaft heute heißt, also nicht der Elefant im Porzellanladen oder wie man kein Geschirr zerschmeißt, sondern bessere Kommunikation im Alltag. Und wem das zu langweilig ist, für die positiv Gestimmten, so hauchst du deiner Ehe neues Leben ein. Oder wer es eher grimmig mag und Krimi-Fan ist, Tod einer Ehe. Habe ich mir gedacht, siehst du? Die passen nämlich alle, diese Titel. Es geht auf jeden Fall um Kommunikation. Jetzt pass mal auf. Hochzeit ist vorbei. Da, 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 da. Lohengrins Brautmarsch ist verklungen. Vater ist schon längst daheim. Die Feier ist vorbei. Braut und Bräutigam kommen heim ins traute Heim. Und er dreht sich zu ihr voller Liebe und er kommuniziert jetzt mit ihr. Sie blickt ihn an. Und er sie. Und dann fragt er sie: Macht's dir was aus, wenn ich Fußball einschalte? Kommunikation, Tod einer Ehe. Fängt schon gut an. Sag mal mit mir, ist? Sag mal nochmal mit mir, ist? Fängt schon gut an. Genau, also wer so seine Ehe beginnt, der braucht sich nicht wundern, wenn er nach einer gewissen Zeit gewisse Schwierigkeiten hat. Denn was hat diese junge Frau wahrscheinlich im Sinn? Alles andere als Fußball, sag ich jetzt mal. Einfach so aus dem Ärmel rausgeschüttelt. Ja. Gut, und es ist ja eher, ich sag mal, komisch, ja, dass der da Fußball schauen will. Es geht also um Kommunikation, wie man besser kommuniziert, besser kommunizieren. Wisst ihr, wir kommunizieren auf drei Ebenen. Dieser Typi, der seine Braut so angeredet hat und angelächelt hat, der hat auf drei Ebenen kommuniziert. Und zwar natürlich mit Worten, aber auch mit Gesten, mit Taten. Denn spätestens, als er zur Fernbedienung gegriffen hat sie gemerkt, da ist was im Busch. Und diese Worte und diese Geste, die haben einem Geist Ausdruck verliehen. Und zwar einem Geist, der sagt, hey, du bist mir nicht so wichtig wie jetzt Fußball. Du bist für mich eine Nebensache, Fußball ist für mich die Hauptsache. Hallo, wenn jemand in seiner Hochzeitsnacht ankommt mit Fußball. Okay, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber das war das am weitesten entfernteste von meinen Gedanken an dem Tag. Sagst du, nein, doch, wirklich. Okay. Also wir müssen uns darüber unterhalten, dass Kommunikation auf drei Ebenen stattfindet. Wenn du das weißt, ist schon mal was gewonnen. Du kommunizierst auf drei Ebenen, und zwar mittels Geist, Vibrations, Ausstrahlung, mittels Taten, das heißt Gesten, und natürlich mit deinen Worten. Und wenn jetzt deine Worte das eine sagen und deine Gesten was anderes und du sowieso mit einer Ausstrahlung kommunizierst, die deine Worte in Frage stellt, schau, dann ist das alles nicht harmonisch und dann hast du da gewisse Schwierigkeiten beim Kommunizieren. Und das trifft auf jede Kommunikation zu, ob das in der Ehe ist oder auf der Arbeit ist oder mit deinen Kindern oder mit deiner Familie allgemein, Freunden, ist alles so eine Sache. Kommunikation. Lass mich die Zeit hernehmen und ganz kurz über die Kommunikation mit Gott reden. Über die müssen wir reden, weil das die wichtigste Kommunikation ist in unserem Leben. Ist aber nicht mein eigentliches Thema. Aber wir lernen auch da was draus. Denkt an Markus Kapitel 4, Vers 4. Da sagt Jesus das Gleichnis vom Sämann. Der Sämann sät das Wort. Und das eine fällt auf den steinigen Boden, das andere auf den dornigen Boden und auf den guten Boden. Diese drei letzten Böden interessieren uns nicht, sondern vielmehr, was auf dem Weg gesät ist. was passiert sofort? Wer weiß, was da passiert? Der Sämann sät das Wort und es wird auf den harten Boden gesät, auf den Weg, der festgetrampelt ist. Was passiert sofort? Es wird zertreten von denen, die auf dem Weg gehen, sagt Jesus. Und die Vögel kommen und picken es weg, das gehörte Wort Gottes. Das Wort Gottes kann natürlich dann sich nicht im Herzen festsetzen und seine Frucht bringen. Nicht wahr? Ganz klar. Und ich sage jetzt mal Folgendes. Wenn du mit Gott kommunizierst, dann ist es nicht nur so, dass er also deine Liste hier hören will an Gebetsanliegen. Zuerst mal sagst du ihm sowieso, dass er für dich der Größte ist und dass er wunderbar ist und du beginnst mit einem Lob Gottes. Amen. O Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Deine Interessen mögen vertreten werden auf der Erde von kompetenten Christen überall. Solche Sachen sagst du da. Amen. Du kommst nicht sofort und sagst, oh Gott, machen alle anderen. Wenn du anders hergehst und sagst, Lob und Preis und Dank und Ehre, Herr, für all die guten Dinge in meinem Leben, dann sagt er, ja, müssen wir doch mal schauen. Da redet ja niemand nicht aus Frust mit mir, sondern aus Glauben, mit dem Geist des Glaubens. Und dann kommt er und er ist wesentlich mehr geneigt, dir dann zuzuhören als anderen. Amen, so ist es. Jetzt ist es so, dass Jesus sagt, ausdrücklich sagt, du sollst, wenn du beten tust, in deine Kammer gehen und die Tür zumachen. Weißt du, warum er das sagt? Weil er nicht möchte, dass du abgelenkt wirst. Und ich sage jetzt mal was. Du wirst abgelenkt werden, denn Sinn und Zweck des Feindes hier unten ist, sein Reich zu bauen und das Reich Gottes irgendwie zu unterminieren, zu sabotieren, kaputt zu machen und nicht zur Blüte zu bringen. Er wird also ständig kommen und dich davon abbringen, mit ihm, mit Gott zu kommunizieren. Das siehst du in der Bibel wieder und wieder und wieder. Ein gutes Wort wird gesät und der Teufel kommt und pickt's weg. Gott kommt zu Adam und Eva und sagt, hey, die ganze Welt gehört euch. Beherrscht sie, macht sie euch untertan. Im nächsten Moment kommt einer und die ersten Worte des alten Drachens und der Schlange sind 1. Mose Kapitel 3, Abvers 1 gleich. Hat Gott wirklich gesagt? Wisst ihr, was ich da sehe? Da sehe ich einen, der das Wort Gottes zertreten will. Da sehe ich einen Vogel, nicht so sehr eine Schlange, der da gelandet ist und diesen Samen wegpicken will. Verstehst du? Das Wort Gottes in Frage stellt. Ja, wir essen von allen Bäumen des Gartens bis auf diesen einen. Das ist Gottes Baum, der Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dann fängt er an mit seinem Spruch, keineswegs werdet ihr sterben, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und so weiter. Er labert die voll, die Menschen. Und wir wissen, was passiert. Sie werden tatsächlich weggezogen vom Wort Gottes. Das gute Wort Gottes kann in ihrem Herzen nicht richtig Fuß fassen. Und sie nehmen auch nicht die Erde in Besitz jetzt gleich, sondern sie legen zunächst mal einen Sündenfall hin, dass die Hucke rauscht, dass es nur so kracht. Und seitdem hat die Menschheit alle möglichen Probleme. Gott selber musste Mensch werden, um diesen Schaden wieder zu reparieren. Wisst ihr, was ich glaube? Dass Jesus, als der auf der Erde war, und die Elemente und so weiter, die Naturgesetze so beherrscht hat. Ich meine, hallo, er hat Stürme gestillt, ist auf dem Wasser gelaufen, hat Brot vermehrt und so weiter und so fort und Fisch noch dazu. Alle diese Dinge, ich glaube, dass Adam solche Dinge hätte auch tun können. Als erster Adam. Jesus ist ja der zweite Adam. Ja, die Menschheit wird begründet in Adam, aber im zweiten Adam wird die neue Menschheit, die geistliche Menschheit begründet durch den Glauben an Jesus. Jesus hat uns das lediglich vorgemacht, was er eigentlich im Sinn hatte damals mit Adam. Adam sollte herrschen und nicht beherrscht werden von seiner Schöpfung. Also wie gesagt, das können wir jetzt nicht vertiefen, beim besten Willen nicht, weil mein Punkt ist ja eigentlich der, der Teufel will dir die Gemeinschaft mit Gott klauen. Es wird sofort was dazwischen kommen. Dort, Mose ist geboren worden, der Erlöser Israels aus der Sklaverei. Was war das Nächste? Alle männlichen Nachkommen der Israeliten, die männlichen Babys sollten alle getötet werden, mussten in den Nil geworfen werden. Mose ist auch im Nil gelandet, aber er ist gerettet worden. Wenn die anderen untergegangen sind, war er in einer Mini-Arche und wurde dann gerettet und ist am Hof Pharaos aufgewachsen und so weiter, denn niemand kann Gottes Plan langfristig widerstehen. Hier, Gott setzt seinen Plan durch, der zieht es hin und macht es, das kann der. Das gibt mir Zuversicht, sollte dir auch Zuversicht geben. Aber wir sehen es wieder und wieder. Kaum ist Israel aus der ägyptischen Sklaverei raus und sie gehen mit federndem Schritt hinein in die Wüste, in die Freiheit, kommt der Pharao angaloppiert mit seiner ganzen Heeresmacht und will sie massakrieren. Hat er das geschafft? Nein, hat er nicht, aber er hat es versucht. Kaum ist Jesus geboren, kommt Herodes und will ihn töten lassen. Er tötet dann alle zweijährigen Knaben in Bethlehem, aber Jesus ist da schon längst weg. Was will ich sagen? Jesus war das fleischgewordene Wort Gottes. Mose war ein Wort an Israel und er wollte dieses Wort Gottes wollte er dem Volk rauben. Verstehst du? Und das will er auch mit dir machen. Wenn du also ein Wort Gottes hörst und eine Verheißung hörst, die dich im Herzen anspricht, egal was es jetzt genau ist, kriegst du auf jeden Fall neue Hoffnung. Okay, du kommst aus dem Gottesdienst raus und sagst, was kostet die Welt? Mann, ich bin aufgeladen. Dann kann es gut sein, dass im nächsten Moment irgendwie was passiert, was eben dir das wieder rauben will. Und da darfst du jetzt nicht verwirrt sein, sondern das ist normal, das ist natürlich, so ist es. Sag mal mit mir, so ist es. Okay, damit musst du dich also arrangieren. Okay, was ziehen wir jetzt für eine Lehre draus? Wenn du ins Gebet gehst, dann lass alle Ablenkungen mal außen vor, mach dein Telefon aus, mach die Tür zu. Denn ich garantiere dir, es kommt irgendwie jemand und will was von dir. Ich bereite meine Botschaft vor. Meine Sekretärin sagt, diese und jene wichtige Person hat angerufen, will dies und jenes von dir. Ich denke mir, okay, ich habe jetzt da keine Zeit dazu. Solche Sachen kommen dann, wenn du gerade mit Gottes Wort beschäftigt bist. Verstehst du? Du musst einfach sagen, okay, gut, diese ganzen wichtigen Dinge lasse ich jetzt mal. Ich muss mich jetzt auf das konzentrieren. Und überhaupt, für was hast du eine Sekretärin? Kann sich die mit sowas abmühen? Amen. Für was bezahlst du das denn, nicht wahr? Na, Amen. Ist es gut, wenn du ein Universalgenie hast? Preis dem Herrn. Das alles kann Fragen beantworten und Kamera bedienen und so weiter und so fort. Amen. Okay, gut. Also lass dir das nicht rauben. Kommunikation mit Gott ist ganz, ganz wichtig und die wird torpediert werden. Amen. Aber jetzt zu meinem eigentlichen Dingens. Zur Kommunikation untereinander. Durch Wort, durch Geste und durch Geist. Lass mich vielleicht mit Geist anfangen. Du kommunizierst nicht nur mit deinen Worten und mit deinen Gesten, sondern auch mit deinem Geist. Du kommst in eine bestimmte Gruppe hinein, die du ablehnst. Man spürt dir deine Ablehnung an, ohne dass du etwas dazu tun musst. Du bist gern irgendwo. Du kommst und sagst, wow, alles prima hier. Man merkt dir deine positive Haltung an. Du musst keinen Ton sagen, du musst keine Geste tun, du musst nur dastehen. Man merkt dir das an. Ist es jemandem schon mal so passiert, dass er gemerkt hat, oh, diese Person, die will nicht angesprochen werden, dann mache ich einen Bogen um die herum. Amen. Na, oder du hast ja auch schon gedacht, ach, die Person, so wie sie dasteht, die sendet so Signale aus, sprich mich an, hilf mir, ja, irgendwie sowas. Und dann denkst du dir, ach, und heiratest sie. Okay, in manchen Fällen. Ich ging mal in den Vereinigten Staaten in einen Laden, ganz normales Kaufhaus hinein. Und da stand einer, kann ich mich heute noch daran erinnern, ein Typ, mittendrin einfach so. Und Leute, der hatte eine Ausstrahlung. Ich habe mir gedacht, ey, du kommst entweder direkt aus der Psychiatrie oder aus dem Knast, aber dir ist alles zuzutrauen. Der musste nichts sagen, der musste nichts tun, der musste nur dastehen. Sagst du, ja, Pastor? Nein, ich bin anders. Okay. Aber es war tatsächlich so. Der hat mit Geist kommuniziert, verstehst du? Vibrations. Als zum Beispiel Goliath ankam, der Vorkämpfer Israels seiner Zeit, bis in dem 1. Samuel Kapitel 17. Da stellt sich der hin, kommt früh morgens und abends, stellt sich einfach nur hin und schüttelt die Faust und die Israeliten laufen davon, sie fliehen. Sie fürchteten sich sehr. Der hat dann auch noch was gesagt, wie, hey, euer Gott, der kann nichts, unser Gott ist größer und besser. Mein Gott ist größer als deiner, solche Sachen hat er gesagt. Aber allein die Tatsache, dass der so eine Ausstrahlung hatte, hat die völlig entwaffnet, hat die mit Furcht erfüllt, mit einem Geist der Furcht erfüllt. Ich weiß nicht, wie das bei dir aus seiner Zeit war, als du in der 1., 2. Klasse warst. Da gab es auch welche, die in der 3., 4. Klasse waren. Oder vielleicht sind die sogar zu dir in die Klasse gekommen. Und du wusstest genau, da kommt es früher oder später zu dem Punkt, wo ich mich denen gegenüber durchsetzen muss. Sonst fahren die mit mir Schlitten. Ich will aber nicht kämpfen. Okay, du merkst es genau, du merkst es diesen Leuten an. Das sind Springmesser, die nur darauf warten zu springen. Okay, was machst du dann? Du kannst es denen nicht durchgehen lassen. Du musst also mit denen rauf irgendwann. Und du denkst, du hast keine Lust dazu. Ich will nicht kämpfen, ich will mit allen Menschen gut auskommen. Paulus sagt, Römer Kapitel 12, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Aber mit manchen Leuten kannst du nicht in Frieden leben. Die brauchen einen Nasenstüber, damit sie Ruhe geben und wissen, wenn sie sich mit dir anlegen, dann ist es schlecht für sie. Okay? Wir kommen noch drauf. Die kommunizieren mit ihrer Ausstrahlung. Isabel zum Beispiel, die Königin Isabel, die hat massenweise Propheten des Herrn massakriert. Sie war die Königin des Staates Israel einst. Sie hat einen schwachen Mann gehabt, Ahab war ihr Mann. Und sie hat jetzt die Anbetung Gottes verfolgt in Israel und hat einen anderen Gott, nämlich den Baal, den Gott des Sidonier, groß gemacht. Und sie hat die christlichen Prediger, sag ich jetzt mal, die Propheten Gottes, hat sie massakrieren lassen. Meinungsfreiheit und diese Dinge konntest du voll vergessen. Die hat Cancel Culture betrieben. Das bedeutet, die hat alle Meinungen, die nicht ihre waren, zensieren lassen, schlecht machen lassen, hat alles Mögliche da machen lassen und die war nicht zimperlich. Wegen ihr sind Leute nicht nur im Gefängnis gelandet, sondern im Grab. Und jetzt kommt ein mutiger Mann Gottes, Elia, und predigt und versucht eine Reformation anzuleiern. Ja, er predigt den Herrn, den Gott Israels. Und er sagt, Baal kann gar nichts. Unser Gott ist der Herr. Und er betet und es blitzt und sein Opfer wird angenommen auf dem Berg Karmel, kann er jetzt nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall ist ein triumphales Wunder Gottes passiert. Durch ihn, durch sein Gebet. Das ist wunderbar. Der Mann ist also voll des Geistes des Glaubens. Und dann am nächsten Morgen, nachdem er also in Samaria, in der Hauptstadt, in die er so lange Zeit nicht gehen konnte, aufwacht. Dort hat ihm der König ein Quartier angewiesen, so wie das aussieht. Da kommt eine Botin dieser Isabel und sagt, ich werde dich massakrieren, so wie du meine Propheten gestern massakriert hast. Ich habe da Erfahrung drinnen, brauchst dir gar nichts vormachen. Und er, Elia, der Mann Gottes, der auf dessen Gebet hin Feuer vom Himmel fiel, der wird von einem Geist der Furcht erfüllt. Und er läuft davon. Der Mann Gottes läuft davon. Und es findet zunächst keine Reformation statt. Denn ohne Reformator keine Reformation. Gott muss ihn erst mit einem Fußtritt wieder zurückbefördern. Und dann gründet er Bibelschulen und ist sehr erfolgreich unterwegs. Vor allem dann sein Nachfolger Elisa, der blüht dann so richtig auf. Was will ich sagen? Es gibt Leute, deren Präsenz, deren Ausstrahlung schüchtert dich ein. Diese Ministerin, diese Regentin, diese Königin seiner Zeit, die hat dem Elia quasi den Mund verboten und er hat die Klappe gehalten. Bis Gott, der Herr, zu ihm gesagt hat, komm, du bist nicht der Einzige, sprich auf. Und das hat er gemacht und niemand konnte ihm widerstehen, preis dem Herrn. Denn das Volk war im Herzen bei Elia im Camp, im Lager und nicht bei Isabel. Isabel ist eines furchtbaren Todes gestorben. Es ist nie gut, sich mit Gott anzulegen. Ja? Und der Herr hat triumphiert und sein Mann hat auch triumphiert. So was will ich sagen. Auch wenn dich manche kräftige, mächtige, autoritäre Gruppen in der Gesellschaft in Frage stellen oder Schläge androhen, sag ich jetzt mal, musst dich nicht unbedingt behindern. Gott hat dir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Woher weiß ich das? Weil ich 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7 gelesen habe, meine Damen und Herren. Aber auf diesen Geist musst du dich erstmal einlassen. Du kannst auf Isabel schauen und dir denken, ob ich nicht vielleicht doch lieber die Klappe halte, oder du kannst auf den Herrn schauen. Und du kannst sehen, er ist siegreich. Ich denke mal an den Saul von Tarsus, den er so schön in den Staub gelegt hat, diesen Verfolger. Amen. Okay. Wir kommunizieren mit Geist. Und du tust es genauso. Du kommunizierst durch deine Ausstrahlung. Jetzt kann man an seiner Ausstrahlung etwas ändern. Kann man die zum Positiven wenden? Ja, das kann man. Und zwar dadurch, dass du nicht ständig voller Verachtung in die Kreise hineingehst, mit denen du zu tun hast. Manche von uns sind voller Verachtung für ihre Familie, für ihre Firma, für ihren Freundeskreis. Und deswegen wirst du oft übersehen, nicht eingeladen. Deswegen bist du oft der Außenseiter. Es liegt nicht an denen, es liegt an dir. An der Haltung der Verachtung anderen Leuten gegenüber. Pass also auf, dass du nicht diese Verachtung kommunizierst. Du sagst, wir sind alle Holzköpfe. Natürlich, bis auf dich. Was sagt mir das? dass dein Kopf vielleicht deine Kohlrabi ist. Ne, organisch, aber auch jetzt nichts so überzeugend in der Argumentation. Okay, wichtige Sache. Du kannst deine Ausstrahlung verändern, dadurch, dass du anders kommunizierst. Dadurch, dass du anders über die Leute, mit denen du zusammen bist, denkst. Oh, ihr Lieben, ich schiebe hier was ein, okay? Und zwar den Tod einer Ehe. Oder, wenn du das Gegenteil von dem machst, was ich jetzt gleich beschreibe, wenn du ihr wieder neues Leben einhauchst. Interessiert das irgendjemanden? Okay, gut, alles klar. Im 2. Samuel Kapitel 6, da führt David die Bundeslade in Jerusalem ein. Er ist gerade König geworden und er führt die Bundeslade, die so lange bei den Philistern war und verschollen war, in Jerusalem ein. Er holt sie in die Stadt und es ist ein Volksfest. Alle freuen sich, alle jubeln und es gibt Kekse umsonst und es gibt Freibier für die, die es nicht lassen können. Und so weiter. Es ist also ein Volksfest. Und die königliche Kasse wird geplündert. Es gibt Kekse und Kuchen, Rosinenkuchen, umsonst alles Mögliche. Und alle freuen sich und tanzen und hüpfen und springen. Und dem König wird es zu warm. Also zieht er seine königliche Robe aus, legt seine Krone ab, die gibt er seinem Diener. Und dann fängt auch er an zu tanzen und zu hüpfen und zu machen. Immerhin wie in Südamerika. Die fangen da an, oder wie in Afrika, okay? Ich war schon in Afrika, da geht's ab, Leute. Okay, das ist richtig gut. Und er tanzt und hüpft und springt und singt. Und er hat seine langjährige Frau, die in der Zwischenzeit mit einem anderen verheiratet war, aber jetzt wieder mit ihm verheiratet ist, die Königstochter von Saul, nämlich die Michal. Diese Ehefrau, die hat er seit einiger Zeit wieder. Damals hatten die Leute mehrere Frauen. Und sie war seine erste Frau. Und jetzt, wo er König war, wollte die wieder zurückkommen und sie kam auch wieder. Aber sie hatte Verachtung für ihn in ihrem Herzen, denn sie war eine Königstochter, verstehst du? Mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen, voller Privilegien. Und jetzt sieht sie den König vom Palastfenster aus, hüpfen und springen im Untergewand. Ich meine, der ist nur noch im Unterhemd da. Okay, mit einer besonders leichten Jogginghose hüpft er da rum und tanzt und alle möglichen anderen Untertanen um ihn herum auch, die Minister joggen rum und machen Zeugs. Ja, es ist also Jahrmarktstimmung. Und sie schaut raus und sie verachtete den König in ihrem Herzen. Jetzt, wenn sie ihm gegenübertritt, spürt er ihr den Geist der Ablehnung an. Pass auf, was noch passiert. Ich habe es mal aufgeschrieben, ist nämlich ganz, ganz wichtig. Das steht in Samuel, 2. Samuel Kapitel 6, vor allem die Verse 16 und 20 bis 23. Also die standesbewusste Königstochter Michal, die verachtet ihren tanzenden Ehemann. Und sie hat ihn einst geliebt, sie hat ihm geholfen zu fliehen, sie hat ihm den Rücken gestärkt, okay, alle diese Dinge. Und jetzt verachtet sie ihn. Wir sehen hier eine Flugbahn in dieser Ehe, die nach unten deutet und das ist gar nicht gut. Die Wissenschaft hat was festgestellt, und zwar der Dr. John Gottman mit seiner Frau Julie Gottman. Die haben ein Gottman-Institut. Die haben gesagt und herausgefunden, dass Leute, die andere verachten, speziell auch ihre Ehepartner verachten, dass diese Verachtung diese Verächter krank macht. Die haben mehr Infekte und ein schlechteres Immunsystem. Ich dachte mal, das ist mal interessant. Ja, mal. Halten wir mal fest. Okay, jetzt, was passiert? Irgendwann ist die Feier vorbei und die Frau kommt zu ihm zurück, zum König zurück. Also sie kommt ihm entgegen, will ich sagen. Die Feier ist vorbei, David geht heim. Mittlerweile hat er sich die Krone wieder aufgesetzt, sie sitzt etwas schräg auf seinem Kopf, ja. Und er summt noch ein paar Lieder, die Gegenwart Gottes ist da und er freut sich und er hüpft und springt. Und er geht in den Palast hinein, er kommt im Thronsaal an und seine Frau Michal kommt ihm entgegen mit raschen Schritten und mit ausgestreckten Zeigefinger. Sie kommt ihm entgegen und sie kritisiert ihn vor allen Leuten, dass sie auch sehen, dass sie diejenige ist, die was zu sagen hat hier und dass er gefälligst sich nach ihr richten soll. Jetzt kommt zur Verachtung eine verbalisierte Kritik. Sie macht ihn vor anderen Leuten nieder. Wenn du also deine Ehe ruinieren willst, töten willst, dann mach das. Okay? Kritisiere deinen Ehepartner vor allen anderen, sodass es alle ganz deutlich verstehen. Das macht sie also. Sie ist da voll auf Wirkung aus. Sie will, dass die anderen, die Minister und die Hofstaatler und die Diener und so weiter, dass sie das alles sehen. Wer hier in dieser Familie die Hosen anhat. Okay. Wie führst du dich auf? Hä? Führt sich vielleicht so ein König auf? Ja, sag mal, spinnst du? Und dann dreht sie einen Kreis um ihn herum und fuchtelt ihn an mit ihrem Zeigefinger und macht ihn schlecht vor allen Leuten. Kritik. Wenn sie damit durchkommt, dann wissen in Zukunft alle, die was vom König wollen, sie müssen erst zu ihr gehen, damit sie ihm dann sagt, was er machen soll. Bist du noch da? Wie reagiert er jetzt? Sagt er jetzt, ja. Nein, David ist anders. David ist ein Krieger. Dass er Krieg führen muss in seinem eigenen Thronsaal, in seiner eigenen Familie, ist ein unangenehmer Sachverhalt, aber so ist es halt nun einmal. Und jetzt sagt er, hey du, ich Tarzan, du Jane. Ich König, du nicht. Und überhaupt, ja, schau dir deinen Vater an, der hat so reagiert wie du, der hat in dem Geist gehandelt wie du. Wo ist er gelandet? Auf dem Schlachtfeld ist er gestorben. Verlassen von Gott. Ich habe getanzt vom Herrn, weil ich mich selber nicht so ernst nehme. Gott hat mich in meine Position gebracht, der Herrschaft als König, und nur er kann mich wieder daraus entfernen. Und wenn ich mich da ein wenig lockerer gebe, dann zeigt es lediglich meine Sicherheit an. Aber nicht, dass ich verächtlich bin. Amen. Er verteidigt sich. Wenn du feststellst, dass du dich in deiner Ehe ständig verteidigen tust, weil du ständig kritisiert wirst, dann ist das auch kein gutes Zeichen. Denn in dieser Ehe von Michael und von David passiert das Folgendes. Der König wird sich nicht scheiden lassen. Das ist ein schlechtes Vorbild. Der König weiß, was er den Leuten schuldig ist. Er ist ein gutes Vorbild. Nach Möglichkeit. Okay, also er war auch nur ein Mensch, wir wissen das. Aber er will ein Vorbild sein. So, was macht er jetzt mit dieser Frau? Die ihn ablehnt, die ihn vor allen Leuten kritisiert, die ihn dazu bringt, dass er sich ständig verteidigen muss. Er beginnt sie zu ignorieren. Na? Er verteidigt sich nicht, er rechtfertigt sich nicht. Also er verteidigt sich vehement, aber er rechtfertigt sich nicht wirklich. Er gibt ihr nicht recht, sondern er bleibt bei dem, wie er die Welt sieht, und er hat recht, basta. Und es ist auch sein gutes Recht. Wenn David König ist, dann kann der machen, was er will. Okay, dann kann der rumhüpfen, wie er will. Sag mal jemand Amen. Okay. Das nächste ist, die ignorieren sich gegenseitig. Das heißt, David ignoriert Michael. Es heißt nämlich von ihr, und Michael bekam kein Kind alle ihre Tage. Wisst ihr, warum nicht? Weil er sie ignoriert hat, weil er nicht mehr auf sie zukam. Die haben sich getrennt. Und diese schlauen Leute, dieser John Gottman mit seinem Gottman-Institut, der hat solche Dinge erforscht, der kann mit 90%iger Sicherheit vorhersagen, dass eine Ehe in die Brüche geht, wenn bestimmte Symptome vorliegen. Mit 90%iger Sicherheit, das ist ziemlich gut. Und dazu ist es notwendig, dass jemand den anderen ablehnt und den auch verbalisiert und das auch verbalisiert und ihn kritisiert. Der Kritisierte muss sich dann rechtfertigen die ganze Zeit. Das führt zu einem gewissen Druck innerlich, ja. Und es führt dann dazu, dass sie sich ignorieren bzw. dass sie sich trennen. Das hält man nur eine gewisse Zeit aus. Die haben eine Formel dazu aufgestellt. Wenn du in einer Konfliktsituation 5 positive Dinge sagst, bevor du eine negative Sache sagst, dann wird's was mit euch. Dann wird diese Beziehung befriedigend. Wenn es aber so ist, dass du auf eine gute Sache eine schlechte Sache bringst, dass es also 1:1 sich gegenübersteht, dann sagen die, du kannst diese Ehe vergessen. Das Beste, was hier passieren kann, ist das, dass ihr zwar stabil ist und die sich nicht gegenseitig verlassen, aus welchen Gründen auch immer, wegen der Kinder, wegen der Firma, was sagen die Leute, weil sie Christen sind. Ja, aber sie ist stabil, ja, aber sie ist unglücklich. Diese Beziehung ist unglücklich. Stabil, aber unglücklich. Das ist das Beste, was so einer Beziehung passieren kann. Also lass das mal einsinken. Das sind jetzt wissenschaftliche Dinge, die stehen so nicht in der Bibel, aber ich kann das nachvollziehen. Du musst also immer wieder positive Dinge sagen. Okay, gut. Wenn du also deiner Ehe neues Leben einhauchen willst, dann ändere deine Haltung deinem Ehepartner gegenüber. Du sagst, da muss ich dran arbeiten. Ja, dann tu das. Okay? Verachte ihn nicht in deinem Herzen, sondern sieh was Positives in ihm. Sieh das Positive. Du musst dich vielleicht dazu zwingen und darauf hinarbeiten, aber tu das. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und schau ihn nicht an, aber sag zu ihm, tu das. Tu das. Hm. Na, denn zum Schluss geht es dir so, wie wir das gerade beschrieben haben, dass ihr euch entfremdet. Wenn du kritisierst, dürft ruhig ab und zu sein, definitiv. Nur, dann musst du mindestens so viele gute Sachen sagen, wie schlechte, damit es überhaupt erträglich bleibt. Okay? Viel zu viele von uns wissen das nicht und gehen deswegen unglücklich durch ihre Beziehungen. Amen. Danke für das donnernde Amen. Es stimmt trotzdem. Es ist wissenschaftlich erwiesen, ja, dass hier ein Amen kommen müsste. Denn das Nächste ist, dass ihr euch gegenseitig rechtfertigt voreinander. Das macht nie viel Spaß und dann werdet ihr euch gegenseitig ignorieren. Wenn du dann mit deiner Kritik ankommst oder mit deinem Vorschlag, dann wird der sagen, es hat eh keinen Wert. Ich weiß, wie du bist, ich weiß, wie du reagieren wirst. Egal in welcher Situation. Wenn dir jemand eine Million schenken würde, im nächsten Moment würdest du dich darüber beschweren, weil du nicht weißt, was du damit machen sollst. Du kommunizierst außerdem mit Gesten. Wir haben das an Michael gesehen, die hat mit Worten, mit Gesten und mit allem kommuniziert. Lass mich jetzt wieder zurückkehren. Du kommunizierst also mit Geist. Wenn du jemanden liebst oder dich jemand liebt, dann merkst du das. Wenn du jung und ledig bist und du gehst da federnden Schrittes durch eine Jugendgruppe und jemand steht da und schaut dich an, ja, mit einem Augenaufschlag, dann merkst du die Vibrations. Da könnte was gehen, ja? Und dann kannst du diese Person eventuell kennenlernen. Also, wenn die Bibel sagt, flieht die Unzucht und du kommst da zu einer Kollegin hin oder zu irgendeiner Bekannten oder zu einem Bekannten, funktioniert in beide Richtungen, ja. Und du merkst, da kommen Vibrations. Diese Kollegin, die zeigt mir ganz klar und deutlich, dass sie Interesse an mir hat. Oder dieser Kollege, der steigt mir nach, der macht immer zur selben Zeit Mittagspause am selben Ort wie ich, sitzt mir dauernd gegenüber. Gut. Kann sein, dass das ein Signal ist, verstehst du? Und dann musst du eben wissen, wie du darauf eingehst. Du kannst da nicht sagen, oh, schön, dass du da bist und so weiter und dann darauf eingehen. Die Bibel sagt, flieh die Unzucht, denn du kannst deine Ehe auf mehrere Arten und Weisen ruinieren. Amen. Es gibt auch nicht nur bedrohliche Geister oder negative, sondern auch sehr, sehr angenehme, extrem angenehme. Es gibt eine riesige Industrie, die Leuten angenehme Gefühle verschafft, angeblich. Ich kenne es nicht, weil ich mich in diesen Szenen nicht herumtreibe oder auf diesen Videokanälen. Ja, aber es hat seinerzeit geheißen, dass VHS, ihr wisst schon, das Videoformat von anno dazumal, dass VHS nur deswegen benutzt worden ist und nicht Betamax oder Beta 2000 oder wie die Formate damals hießen, weil die Pornoindustrie sich beschlossen hat, wir benutzen VHS und nicht die anderen Formate. Ist die ganze restliche Industrie auf der Welt da nachgezogen. Und wenn du dir dieses Zeugs zu Gemüte führst und anführst, schau, dann kommt da auch ein Geist drüber, der eine gewisse Kontrolle dann über dich ausüben kann. Und der ist nicht gut, dieser Einfluss auf dich. Es hat jemand Amen gesagt. Ja. Amen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, da musst du unbedingt, ja, Nein dazu sagen zu diesen Dingen. Du kommunizierst mit Gesten. Wenn dein Mann, deine Frau eher aufgestanden ist als du und ihr begegnet euch in der Küche, und sie sagt, guten Morgen, und er sagt, okay. Der kommuniziert dann mit einer Geste, seine eher ablehnende Geste. Was viel besser wäre, was eine Alternative wäre und die nicht schlecht wäre, ist, wenn er sie anschaut und sagt, hallo, sie als Person wahrnimmt. Wer wird als Person gern wahrgenommen? Ja, warum denkst du dann, dass es anderen nicht genauso geht? Nur so ein Vorschlag, okay? Sind Dinge, die das Leben leichter machen, kosten nichts. Meine Frau zum Beispiel heute Morgen. Es ist Zeit, 10 Uhr, wir müssen in die Gemeinde fahren. Ich komme jetzt mit dem Kamerakoffer die Treppen runter gedüst und was sehe ich? Die Kellertür zur Garage ist offen. das Auto ist offen, die Tür zumindest, und das Garagentor ist offen. Und die Tür zur Garage ist sogar so weit offen, dass ich sie nicht nur mal anfassen muss und aufmachen muss, um durchzukommen. Wahre Liebe. Oder, jetzt pass auf, vor einigen Tagen, als es so heiß war, ich meine, es ist immer noch warm im Moment, wir sind im Sommer, aber pass auf, sie geht einkaufen, speziell um Käse zu kaufen, weil der uns ausgegangen ist. Und ich spreche jetzt hier nicht von so Industriekäse, sondern von einem, der besser ist, okay? Weil sie nämlich weiß, ich habe das neulich entdeckt, so vor einiger Zeit, und wir probieren Käsesorten aus zur Zeit. Das ist unser Mini-Hobby. So, der ist uns ausgegangen, Käse ist uns ausgegangen, kein Appenzeller mehr, keine rote Hex mehr, kein Tilsiter, also Tilsiter, verstehst du? Tilsiter und so weiter. Sie fährt also zum Einkaufen und sie stellt sich an der Käsetheke an, sie stellt sich 20 Minuten an der Käsetheke an, damit ich neue Käselagen in den Magen bekomme. Wahre Liebe. Hey, wer kann so einer Frau widerstehen, verstehst du? Ich frage mich, was er von mir will. Auf was arbeitet sie hin? Ich weiß jetzt schon, es wird teuer. Aber ich sage euch mal eins, es funktioniert. Ihr lacht, ja. Sagst, Pastor, bist du so leicht manipulierbar? Was soll ich da jetzt sagen? Ja? Von manchen Leuten vielleicht, manchen widerstehe ich. Bei manchen schmeiße ich da meinen anderen Spirit an, verstehst du? Die lassen mich dann in Ruhe. Aber bei anderen Leuten, was willst du da machen? Wenn die so freundlich sind dir gegenüber. Übrigens, was mich zu einer Schriftstelle bringt, ich habe es mal aufgeschrieben. Es bringt mich zu zwei Schriftstellen. Einmal... Genau, Sprüche Kapitel 26, Vers 20 und 22. Pass auf, was da steht. Wo es an Holz fehlt, erlischt das Feuer. Duh. Aber pass auf, das war nur ein Gleichnis auf folgenden Sachverhalt. Wo kein Ohrenbläser ist, hört der Zank auf. Wenn du ständig einen anderen schlecht machst vor einem Dritten, ruinierst du zum Schluss deren Beziehung. Wenn in deinem Kopf ständig ein Männlein sitzt, das deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, deine Freunde schlecht macht, ruinierst du deine Beziehung. Salomo wusste das schon vor 3000 Jahren. Aber jetzt pass auf, es gibt auch Vers 22. Die Worte des Ohrenbläsers sind wie Leckerbissen. Sie dringen hinab in das Innerste des Leibes. Wie Käse. Das ist das Geheimnis von Heiratsschwindlern, von Hochstaplern und so weiter. Die sagen den Leuten, diesen ausgehungerten, emotional ausgehungerten Ehefrauen, unterbeschäftigten, ausgehungerten Ehefrauen, die richtigen Worte. Also sagen sie, für ihr Alter sind sie ja der, naja gut, das würde wahrscheinlich nicht sagen. Hat ihnen schon einmal jemand gesagt, was für eine ausgesprochen gut aussehende Frau sie sind? Schon seit 20 Jahren nicht mehr, ja? Und der alte Esel daheim schon gleich gar nicht. Da kommt was auf sie zu, auf diese Frau. Gesten. Die Tatsache, dass meine Frau sich angestellt hat für 20 Minuten, ist eine Geste. Okay? Dass sie die Tür aufgemacht hat, eine Geste. Gesten, du kommunizierst auch mit Gesten. Und natürlich, du kommunizierst mit Worten. Aber das ist das Billigste, mit Worten zu kommunizieren. Okay. Ich habe es gerade schon gesagt, wo es ans Holz fehlt, da erlischt das Feuer, und wo kein Ohrenbläser ist, da hört der Zank auf. Lass mich jetzt vielleicht noch auf folgendes Geheimnis angehen. Es ist auch nicht von mir, sondern von diesen Gottmanns. Das sind auch keine Christen, sondern das sind Juden. Wahrscheinlich gläubige Juden. Aber die haben was Interessantes gesagt. Dein Ehepartner, deine Kinder, deine Kollegen, deine Freunde, die machen dir Kommunikationsangebote. Wir sprechen jetzt über Kommunikation mit Worten und mit Gesten. Und mit Geist. Du gehst mit deiner Frau spazieren, deine Frau sagt zu dir, schau mal, ein Hausboot. Die haben bestimmt viel Spaß da auf dem Wasser. und du sagst, Hausmord, so ein Quatsch, es ist eine negative Reaktion. Die wird sie nicht erbauen. Hast du dir jetzt schon gedacht, ne? Sie hat dir ein Kommunikationsangebot gemacht. Was sie möchte, sind positive Vibrations von dir. Vielleicht bist du so gepolt, dass du allen die Laune verderben musst, erst dann geht's dir gut. Dann bist du ein Perverser. Und du brauchst diese Botschaft, die ich heute Morgen loswerde, ganz, ganz dringend. Okay, du brauchst Rettung durch Jesus, brauchst du. Okay, du hast eine negative Reaktion. Sag dir mal eins, deine Frau wird dir dann, oder die Person, die mit dir da geht, die wird dir wahrscheinlich nicht mehr so viel jetzt mitteilen, weil sie weiß, kommt nur eine negative Reaktion. Du kannst auch neutral reagieren. Schau mal, dieses Hausboot. Schaust auf den Weg, reagierst überhaupt nicht. Oder du kannst anders reagieren. Hausboot, wow, ja genau, die haben wahrscheinlich viel Spaß da auf dem Wasser. Liebling, hör zu, wir verkaufen uns unser Haus und kaufen auch ein Hausboot. Wir kaufen ein Hausboot, was sagst du? Naja, so gut, gefällt es mir vielleicht auf dem Wasser dann doch wieder nicht. Aber eine positive Reaktion. Und diese Reaktion, die verbindet euch auf einer tieferen Ebene etwas mehr. Hier sind wieder wie beim Stricken ein paar Maschen, die dann dazugefügt werden, bis zum Schluss ein ganzer Pullover rauskommt, den du dann anziehen kannst und dann bist du schön warm, wenn es mal drauf ankommt. Kommunikation. Geh auf die Kommunikationsangebote ein. Sei dir klar, dass das, was da an Bemerkungen kommt, Kommunikationsangebote sind. Bei manchen Leuten, hör zu, ist auch noch wichtig, bei manchen Leuten, wie zum Beispiel Pastoren oder Leitern oder Chefs oder so, dürfst du jetzt nicht erwarten, dass die Welt stoppen, wenn du sie ansprichst und alles sich nur noch um dich dreht. Das klappt mal 5 Minuten lang oder so. Aber dann sind noch andere da, um die sich die Welt auch drehen muss. Verstehst du? Musst du wissen, musst du akzeptieren. Du kannst da nicht rumlaufen und sagen, niemand liebt mich. Nee, da musst du dann etwas reifer sein. Und das anerkennen, dass es, wie gesagt, nicht nur dich gibt auf der Welt. Amen. Okay, also wir lernen, wie man besser kommuniziert. Ich schlage mal vor, wir lassen das jetzt einsinken. Das war jetzt genug. Ich muss jetzt Schluss machen hier. Sonst wird es Overload. Sonst gehst du und nimmst gar nichts mit. Aber wir halten mal fest, du kommunizierst auf 3 Arten. Durch Geist, Wort und Gesten oder Taten. Mann hat romantische Anwandlungen, er will was von ihr, aber er hat weder den Müll rausgetragen, noch war er freundlich, noch sonst was. Jetzt meldet er da mit Gesten oder sonst wie seinen Anspruch an und sie muss jetzt da gar nichts groß machen. Ja, nach ungefähr 10 Sekunden merkt er, ob da was läuft oder nicht. An dem Geist, mit dem sie kommuniziert. Und pass auf, mach jetzt vielleicht nicht den Fehler, dass du deinen Ehepartner aufgrund von Dingen, die er getan hat oder nicht getan hat, bestrafst. Ihn auflaufen lässt und so. Denn die Sache ist die, er merkt es nicht, er weiß es nicht, er macht es auch nicht bewusst, aber er lässt dann an anderer Stelle dich auflaufen. Nicht bewusst, sondern es passiert einfach. Leute, das sind die inneren Mechanismen, über die der Mensch nicht wirklich Kontrolle hat, verstehst du? Deswegen sind die Dinge, über die wir hier reden, ziemlich wichtig. Ich würde mal sagen, die sind extrem wichtig. Bin ich jetzt da in diesen Dingen vollkommen? Frag nicht meine Frau. Okay? Nein, wir lernen da alle miteinander. Amen. Aber wir können immerhin da die richtigen Schritte in die richtige Richtung unternehmen. Amen. Okay, und falls bei dir die wichtigste Kommunikation noch nicht stimmt, die Kommunikation mit Gott, dann lade ich dich jetzt ein. Übergib ihm dein Leben, lad Jesus in dein Leben ein und dann schauen wir, was passiert. Wir beten alle miteinander, bet mit mir. Sag mit mir, Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann kannst du jetzt anders kommunizieren mit Gott. Von Herz zu Herz und es ist wunderbar. Amen. Gottes Segen.